DW Menschen und Märkte.
Nach der WM ist vor dem Gipfel. BRICS-Treffen in Brasilien. Seit mehr als 40 Jahren baut Boeing den Jumbojet. Und die Mannschaft, ihr Sieg und was man daraus lernen kann am Beispiel der Börse. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. 4 Wochen lang hat Deutschland täglich nach Brasilien geblickt. Damit sollte jetzt erstmal Schluss sein, wenigstens bis 2016, wenn am Zuckerhut die Olympischen Spiele stattfinden. Doch gefehlt. Auch heute dreht sich unser erster Beitrag um Brasilien. Denn kaum ist die WM abgepfiffen, treffen sich am 15. Juli die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in der brasilianischen Stadt Fortaleza. Auch wenn die BRICS-Staaten Einigkeit und Stärke demonstrieren, bleiben sie doch ein lockeres Gebilde. Ein Hintergrund von Zhang Danhong.
Als der Ökonom Jim O'Neill 2001 die Abkürzung BRIC, die Anfangsbuchstaben von Brasilien, Russland, Indien und China aus der Taufe hob, waren alle 4 große und dynamisch wachsende Schwellenländer. Doch die Finanz- und Wirtschaftskrise machte auch dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer ein Ende. 2009 wurde Südafrika in die Gruppe aufgenommen. Aus BRIC wurde BRICS. Doch die wirtschaftlichen Interessen der 5 lassen sich schwer koordinieren, da die Länder sehr unterschiedlich sind.
Indien ist sicherlich ein Entwicklungsland, Russland ist es definitiv so nicht mehr, China ist auf dem Sprung zur Industriemacht. Ich weiß gar nicht, wie man eigentlich diese Länder unter einen Hut bekommen will,
sagt Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Wenn es überhaupt so etwas wie eine Blockbildung gäbe, dann innerhalb der Gruppe. So traten Brasilien und Indien 2008 bei der Doha-Runde als Wortführer der Schwellen- und Entwicklungsländer auf. Ein Jahr darauf verhinderten China und Indien auf dem Klimagipfel ein Abkommen gegen ihre Interessen. Das jüngste Beispiel ist der im Mai abgeschlossene Gasvertrag zwischen China und Russland. Das 400-Milliarden-Dollar-Geschäft soll dem Westen demonstrieren, dass Russland sein Gas auch woanders verkaufen kann. Doch es gibt auch Spannungen. Hinter der zur Schau gestellten Eintracht zwischen Peking und Moskau dominiert aber das Unbehagen Russlands, dass China den russischen Einfluss in Zentralasien immer weiter zurückdrängt und sich immer mehr Chinesen im dünn besiedelten Sibirien niederlassen. Konflikte an der chinesisch-indischen Grenze belasten zudem die Beziehungen zwischen den beiden asiatischen Giganten. Von daher sieht Ökonom Langhammer in BRICS keine engen Verbündeten.
Ich glaube schon, dass diese Länder sich auch als Konkurrenten um Rohstoffe, um Ressourcen, um Land verstehen und nicht so sehr als Partner.
Hinzu kommt, dass jeder mit seinen hauseigenen Problemen zu kämpfen hat.
Südafrika hat die geringsten Wachstumsraten gehabt unter den 5 BRICS. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südafrika,
sagt Helmut Reisen von der Beratungsgesellschaft Shifting Wealth. Der Grund liege darin, dass das Land am Bedarf vorbei ausbilde. Die starke Stellung der Gewerkschaften hat immer wieder zu langwierigen Streiks geführt, die das Wirtschaftsleben lähmten. Indien habe zwar durch Subventionierung sehr fortschrittliche Industriebranchen wie Software und Generika, viele Arbeitsplätze wurden dadurch aber nicht geschaffen.
Insofern ist ein großer Teil der Bevölkerung da geblieben, wo sie war, nämlich in großer Armut,
sagt Reisen, der auch lange als Forschungsdirektor bei der Industrieländerorganisation OECD tätig war. Ein anderes Problem Indiens sieht er in den großen strukturellen Haushaltsdefiziten. Auch im brasilianischen Haushalt klafft ein immer größeres Loch. Und der ohnehin fragile Mittelstand sei nun besonders armutsgefährdet, da die Wirtschaft nur minimal wachse, so Reisen. Die 2 Pole innerhalb der BRICS-Gruppe bilden Russland und China. Während die russische Wirtschaft bestenfalls stagniert, kann die chinesische mit einem Wachstum von über 7% rechnen. Die Stärke Chinas ist den BRICS-Partnern nicht immer geheuer. Bei der geplanten gemeinsamen Entwicklungsbank versuchen sie, die chinesische Dominanz einzudämmen, indem alle fünf das Startkapital von 50 Milliarden Dollar zu gleichen Teilen einzahlen.
Aber 10 Milliarden zu stemmen ist für Südafrika ein größeres Problem als für China,
sagt Helmut Reisen. Ob die BRICS in Fortaleza alle Streitpunkte beilegen und die Gründung der Bank bekannt geben, bleibt abzuwarten. Für den Kieler Ökonom Rolf Langhammer ist die Bank eher ein politisches Signal an die Industrienationen.
Man will im Grunde genommen unabhängig werden von dem, wie Sie sagen, Diktat des Internationalen Währungsfonds oder auch den regionalen Entwicklungsbanken, die ja doch sehr von den alten Industriestaaten bestimmt werden. Denken Sie an die Asiatische Entwicklungsbank und die dominante Rolle Japans in der Asiatischen Entwicklungsbank.
Doch die BRICS-Länder spielen in ihren jeweiligen Regionen inzwischen selbst eine dominante Rolle.
In dem Maße, wie man diese Dominanz in gute Nachbarschaft und in verantwortungsbewusste Politik ummünzt, hat man eine Chance, dass BRICS tatsächlich der Nukleus einer Bewegung sein können, die auch viel, viel mehr Entwicklungs- und Schwellenländer umfasst.
So Langhammer. Die Rede ist bereits von den Next 11, zu denen unter anderem Indonesien, die Türkei und Nigeria zählen.
Das war ein Beitrag von Zhang Danhong. Auf dem Markt der Großraumpassagierflugzeuge kämpfen zwei Giganten um die Vorherrschaft. Das europäische Unternehmen Airbus und Boeing aus Seattle im Nordwesten der USA. Boeing stellte zu Beginn der 70er Jahre den Jumbojet vor, die Boeing 747. Bis heute wird das Riesenflugzeug gebaut, und zwar in Everett, nördlich von Seattle. Obwohl es heute größere Maschinen gibt, macht Boeing mit dem Jumbo noch immer gute Geschäfte. Wie gut, kann man auf der Luftfahrtschau im britischen Farnborough in dieser Woche sehen. Brigitte Scholtes hat sich für uns bei der Jumbo-Fertigung in Everett umgehört.
Wir stehen hier in der 747-Fertigung in Everett im Bundesstaat Washington. Hier werden die Flugzeuge der 747-Reihe zusammengesetzt. Vor uns sehen wir jetzt die letzten Fertigungsschritte. Das sind die letzten beiden Stationen in der Produktionslinie der 747, wo die letzten Innenausbauten und andere Teile in das Flugzeug eingebaut werden, bevor sie aus der Halle rollen und dann zum Lackieren und danach zum Auslieferungszentrum gebracht werden. Für Carrie Ann Berry, Sprecherin des Flugzeugherstellers Boeing, sind die riesigen Flugzeuge in der Produktionshalle in Everett, nördlich von Seattle, ein normaler Anblick. In der Halle können 10 Jumbos gleichzeitig bearbeitet werden. Kein Wunder also, dass sie vom Volumen her das größte Gebäude der Welt ist. Im Sommer 1965 begann Boeing, das erste Großraumflugzeug seiner Art zu entwickeln, auf Wunsch der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am. Erinnert sich der heute 93 Jahre alte Joe Sutter, der als Vater des Jumbo gilt.
The way you develop airplanes is you talk to the customers.
Man entwickelt Flugzeuge im Gespräch mit den Kunden. Wir haben uns in den frühen Tagen der 747 mit Pan Am unterhalten. Wir haben mit Lufthansa gesprochen und von ihnen ihre Wünsche erfahren. Wir haben ihnen gezeigt, was Technologie wie die Jetantriebe tun können. Und wir arbeiten bei der Entwicklung dann zusammen. Wir entwickeln Flugzeuge, die zu den Anforderungen der Kunden passen. Eine große Rolle spielt bis heute dabei die deutsche Lufthansa, die in diesen Tagen den 1500. je gebauten Jumbo in Empfang nehmen konnte. Seit 1970 ist das die insgesamt 76. Königin der Lüfte und die Nummer 14 der neuen Version 7478 für Lufthansa, sagt Nico Buchholz, der für die Fluggesellschaft das Flottenmanagement verantwortet.
Die Lufthansa hat in der Entwicklung der 747 bis inklusive der 7478 eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum Lufthansa jetzt die 1500. bekommt. Und für uns als Lufthansa ist es natürlich auch so, die 747 ist ein extrem wichtiger Bestandteil der Langstreckenflotte, immer gewesen, hat die Entwicklungen ermöglicht und ist es auch heute noch.
Die Flugzeuge der jüngsten Generation sind sparsamer im Verbrauch, sie stoßen weniger CO2 aus und sie sind leiser. Das gilt für Flugzeuge von Airbus genauso wie für die von Boeing. Die beiden größten Flugzeughersteller der Welt liegen in ständigem Wettstreit miteinander. Erst vor wenigen Wochen hatte etwa die Fluggesellschaft Emirates einen Auftrag für 70 Airbus A350 storniert. Boeing könnte davon profitieren, vermutet man. Man müsse den Kunden heute Anreize bieten, sagt der Programmchef der 747 von Boeing, Eric Lindblatt. Wenn man das Geschäftsmodell für das Flugzeug und für den Kunden ausarbeitet, dann muss man sehr kreativ sein im Hinblick auf Finanzierungsangebote oder darauf, was der Kunde bei den Dienstleistungen während des Betriebs erwarten darf. Es gibt also viele Kriterien, aber das Wichtigste ist natürlich das richtige Flugzeug. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, lacht der Vater des Jumbo, Joe Sutter.
Airbus is a very good competitor. They build good airplanes.
Unser Wettbewerber Airbus baut gute Flugzeuge. Ich glaube aber, der A380 hat ihnen nicht gut getan. Der kostet sie viele Milliarden Dollar. Ich meine, der wird keine lange Zukunft haben. Der A320 und der A330 sind aber sehr gute Flugzeuge. Einen Wettbewerber zu haben, das hält Boeing unter Spannung und man braucht ohnehin mehr als einen Flugzeughersteller.
On their edge, and you need more than one supplier of airplanes.
Aus Everett im US-Bundesstaat Washington berichtete Brigitte Scholtes. Gestern war der Tag des großen Spiels und des großen Triumphes, aus deutscher Sicht wenigstens. Die Spieler von Bundestrainer Joachim Löw haben dem immensen Druck der fast schon übersteigerten Siegeszuversicht in Deutschland standgehalten. Das haben sie geschafft, tolle Leistung, ganz ohne Frage. Weil wir aber von Berufswegen schrecklich neugierig sind, wollen wir natürlich wissen, ob man daraus auch was lernen kann. Beim Geld verdienen vielleicht? Alexander Schmidt hat diese Frage an der Frankfurter Börse gestellt.
Kein Tag wie jeder andere, auch nicht an der Börse in Frankfurt. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird viel gelacht. Fußball ist immer noch das Thema Nummer eins unter den Händlern auf dem Parkett.
Es war ein würdiges Endspiel, hart umkämpft und der Bessere hat am Ende gewonnen.
Spannend, spannend, spannend. Mit einem glücklichen und eigentlich auch verdienten Ende für die deutsche Mannschaft.
Ich habe fast meine Nerven verloren. Fast alle.
Ich hatte gehofft oder mir gewünscht, dass es ein bisschen einfacher wird, aber dafür haben wir halt ein tolles Finale erlebt mit vielen spannenden Momenten.
Ein tolles Spiel, wir haben alle Spaß gehabt.
Ist natürlich ein verdienter Sieg, wenngleich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück, das man braucht.
Glück, Spannung, Spaß, das hört sich nach perfekter Unterhaltung an. Ein Stück weit auch nach Befreiung.
Wir sind Weltmeister, nicht mehr Papst.
Wir sind Weltmeister, dieses Gefühl vereint, auch im Handelssaal in Frankfurt. In dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft war für die fußballbegeisterten Händler aber mehr als nur Emotionen. Viele sagen, von den Jungs können wir etwas lernen. Etwa,
dass man mittel- und langfristig ein Konzept braucht, eine Idee, wie man sein Geld investieren will.
Geduld zu haben und nicht gleich den schnellen Erfolg suchen, sondern abzuwarten und zugreifen, wenn die Zeit reif ist.
Weitermachen mit Leidenschaft bis zum bitteren Ende.
Durchhaltevermögen und kämpfen.
Immer an den Sieg glauben, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Gute Vorbereitung ist alles, ne?
Dieser Händler hat gut lachen, sitzt ganz entspannt vor seinen Computerbildschirmen und verfolgt dabei die Kurse. Sein Kollege nebenan sagt auf die Frage, ob er etwas von den Nationalspielern lernen könne.
Nichts.
Wirklich?
Nichts.
Okay, verstanden. Börse ist eben doch etwas anderes als Fußball. Aber irgendwie hängen beide ja doch zusammen, oder? Das lässt sich zumindest beim Blick auf die Kurstafel vermuten. Der deutsche Aktienmarkt ist nach einer rabenschwarzen Börsenwoche gut gestartet. Der DAX legt spürbar zu. Färbt der WM-Sieg also doch auf die Kurse ab?
Kurzfristig ist das meistens so, dass nach solchen Ereignissen erstmal gute Stimmung herrscht und Euphorie herrscht.
Das ist ein Motivationsschub, aber ich glaube nicht, dass das hier eine Auswirkung auf die Börse hat.
Naja, sind ja heute Morgen alle mit dem Lächeln aufgewacht, ne? Und wahrscheinlich ist gute Laune, die sich verbreitet hier, ne?
Das ist nur heute so ein kurzfristiger Effekt, aber sonst ist es nicht so, glaube ich nicht.
Die Stimmung ist natürlich gut, es hilft auch hier der Börse, aber das ist mit Sicherheit nur kurzfristig und nicht sonderlich nachhaltig.
Der WM-Sieg, ein kleines Feuerwerk, also gut für die Stimmung, viel mehr aber nicht. Doch wie war das bei den vergangenen Siegen der deutschen Mannschaft, etwa 1954, dem Wunder von Bern? Damals schoss die deutsche Börse bis Jahresende um 83% nach oben. 1990, beim vorletzten WM-Sieg, war die deutsche Börse dagegen gefallen. Allerdings nach zwei extrem starken Jahren. Auch heute hat der DAX zwei extrem gute Jahre hinter sich.
Mit diesem Bericht von Alexander Schmidt aus unserem Frankfurter Börsenstudio endet unser erster Podcast als viermaliger Weltmeister. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Trotz des gestrigen Triumphs bleiben wir natürlich weiterhin am Ball und sind höchst fokussiert, wovon Sie sich schon morgen überzeugen können. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.